Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Das ist das Thema dieser Predigt. Der Predigttext aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, alle diese Zeugen, gemeint sind viele alttestamentliche Gestalten, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum, lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Mein erster Punkt: Bist du dabei? Sind Sie dabei, aufzugeben? Das kann ganz unterschiedliche Bereiche sein. Ich habe mal ein paar aufgezählt. Vielleicht in deiner Ehe, in ihrer Ehe aufzugeben. Oder die Schüler unter uns, die bekommen ja in der kommenden Woche jetzt die Noten. Ich weiß nicht, ob einer von euch dabei ist, zu sagen, ich gebe da auf. Das geht nicht mehr. Vielleicht gibt's einige unter uns, die sagen, diese Gemeinde, ich gebe da auf. Oder beim eigenen Glauben vielleicht dabei aufzugeben. Ich möchte all denen, die dabei sind, zu sagen, ich bin kurz davor aufzugeben, denen das auch ganz konkret in diesen Bereichen zusagen. Gott möchte, dass sie durchhalten, dass du durchhältst. Gott möchte uns ans Ziel bringen, ans Ziel unserer Ehe bringen, ans Ziel der Schule bringen. Er möchte uns mit unserer Gemeinde hier ans Ziel bringen und er möchte jeden einzelnen von uns in unserem ganz persönlichen Glauben ans Ziel bringen. Ich weiß, dass das manchmal nicht einfach ist und dass es einfacher ist, sich hängen zu lassen, zu sagen, das hat doch alles keinen Sinn und keinen Zweck. Und warum sollte ich mich noch abmühen? Bist du bereit zu kämpfen? Bist du bereit durchzuhalten? Sind Sie bereit zu kämpfen? Im Hebräerbrief, ich habe es gerade gelesen, da wird uns das zugesagt. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind. Das ist das Bild von einem Wettlauf, dass wirklich das Leben so eine Art Wettkampf ist. Da sind wir angetreten und jetzt muss man es auch zu Ende bringen. Muss man ans Ziel kommen, koste es, was es wolle. Ich habe uns mal so ein weiteres Wort mitgebracht aus dem Brief von Jakobus, der ist ja Bruder von Jesus und der hat das so formuliert, Kapitel 1, Vers 12, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Das ist auch dieses Bild davon, das ist ein Wettkampf, ein Wettrennen und da gilt es, ins Ziel zu kommen, damit man eben auch diesen Siegeskranz erhält. Ich denke, es gibt viele Anlässe in der Ehe. Mag es genügend Anlässe zu geben, zu sagen, das hat keinen Zweck mehr mit dieser Frau, mit diesem Mann. Es mag in der Schule genügend Anlässe geben, zu sagen, das hat keinen Zweck mehr mit Mathe oder mit Deutsch oder weiß ich was. In der Gemeinde, ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, mag es genügend Anlässe geben zu sagen, das hat keinen Sinn und Zweck mit dieser Gemeinde. Und ich glaube auch, dass in unserem eigenen Glauben, dass es genügend Momente gibt, wo wir sagen, am liebsten sagen würden, das hat doch alles keinen Sinn. Ich schaffe das nicht. Ich halte das nicht durch. Der zweite Punkt, was uns der Hebräerbrief sagt, die Sünde legt lahm. Und darum ist das so ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch ganz neu ins Auge fassen sollten. Wenn wir zu diesem Wettlauf angetreten sind, sagt der Hebräerbrief, dann lasst uns auch alles ablegen, was uns dabei hindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Das ist ja logisch. Keiner würde ins Wettrennen gehen und würde sich noch mit Dingen belasten und die mit sich rumschleppen. Und im übertragenen Sinne sind das eben die Dinge, die hier schlicht und einfach Sünde genannt werden. Wer in einer Ehe lebt, weiß, dass er einander schuldig wird. Man kann auch in gewisser Weise in der Schule schuldig werden, indem man nicht bereit ist, wirklich, ja, der Aufforderung nachzukommen, strebsam zu sein, fleißig zu sein. Man kann in der Gemeinde der Sünde begegnen und im eigenen Glaubensleben. Ich habe noch eine zweite Bibelstelle dazu mitgebracht. In Galater 5, die Verse 19 bis 21, ist leider eine lange Aufzählung, die Paulus da macht. Und er sagt, wir haben immer wieder die Wahl. Wir können, wenn wir von Gott berufen sind, entscheiden, dass wir weiterhin diesen geraden Weg aufs Ziel hingehen. Wir können aber auch am Ziel vorbei schießen, am Ziel vorbei gehen, wenn wir uns nicht auf seinen Geist, auf Gottes Geist verlassen, sondern wenn wir auf menschliche Selbstsucht bauen. Und dann sagt Paulus, fängt er an in 19, sagt, das ist offenkundig, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt. Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft. Das ist dann Vers 20 zum Mitlesen. Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Und Paulus schließt und sagt, ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Ist auch schlicht und einfach so, ist es klar. Wenn das unter uns an der Tagesordnung ist, ob das nun in einer Ehe ist, in einer Gemeindesituation ist, wenn das in unserem Herzen ist, bin ich so viel damit beschäftigt, dass ich nicht mehr auf das klare Ziel vor Augen oder das Ziel klar vor Augen habe und auf dieses Ziel zusteuern kann. Was ist zu tun in einer solchen Situation? Auch da hilft uns der Hebräerbrief weiter. Er sagt ja nicht nur, lasst uns das alles ablegen und vor allem diese Sünde, die einen umgarnt. Das ist ein schönes Bild, ja, dass Sünde einen umgarnt und einen dann irgendwie mehr und mehr einengt. Sondern er fährt fort und sagt, wir wollen den Blick auf Jesus richten. Wir haben ja schon von aus dem 5. Buch Mose gehört, vom Volk Israel. Also ich denke auch, ich habe das, glaube ich, letztens mal schon mal erwähnt, dass hinter diesem ganzen Hebräerbrief ganz viel diese Geschichte steht von Israels Auszug aus Ägypten und dann die Wanderung in das verheißene Land. Und die haben auch mit einer Menge Unannehmlichkeiten zu tun gehabt. Und oft genug haben sie innegehalten und haben sich dann bei Mose beschwert und haben gesagt, Mose, Mose, wo führst du uns nur hin? War es nicht in Ägypten besser? Lass uns zurückkehren. Die hatten mit Widerständen zu tun. Da gab es Hunger- und Durststrecken im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben sie sich wieder erinnert an all das gute Essen. Plötzlich war es das gute Essen in Ägypten. Und natürlich hatten sie es auch mit Feinden zu tun, von denen wir aber auch gehört haben, dass sie eigentlich Israel hätten nicht hindern können. Aber mit all diesen Unannehmlichkeiten, Widerständen und Feinden haben sie das aus den Augen verloren, was Gott ihnen zugesagt hat. Und darum sagt der Hebräerbrief im Vers 2, unseres Predigttextes. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Da ist einer schon auf dem Gipfel angekommen. Da hat einer schon diesen beschwerlichen Aufstieg hinter sich gebracht. Und er kann uns genau sagen, wie wir auch dahin kommen. Da ist sozusagen schon so ein Seil gespannt, so ein Sicherheitsseil. Ich möchte das mal vergleichen mit der Bibel. Auf Jesus zu blicken, den Blick auf Jesus zu richten. Das ist ganz schlicht und einfach gesagt, dass wir uns einmal anschauen, in der Bibel auch anschauen, was sagt die Bibel über die Ehe? Was sagt die Bibel über die Schule? Was sagt die Bibel über Gemeinde? Und was sagt die Bibel über den Glauben? Da wirklich den Blick auf Jesus richten. Er ist vorausgegangen. Er kennt den Weg. Er kennt die Gefahren auf diesem Weg. Und er möchte uns vor diesen Gefahren bewahren. Er gibt uns solch ein Seil an die Hand, an dem wir uns orientieren können. Ein weiteres Hilfsmittel, was ich nennen möchte, das steht nun nicht in Hebräer 12, steht an einer anderen Stelle im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief hat viele, viele Stellen, die dazu ermutigen, auf dem Weg aufs Ziel festzubleiben. Und im Text Hebräer 12 heißt es, Jesus ist uns vorausgegangen. Und ich denke an eine Situation, an die Situation, wo Jesus im Garten Gethsemane mit seinem Vater gerungen hat. Da stand ja Jesus auch irgendwie kurz davor aufzugeben und zu sagen, Gott, muss ich wirklich diesen Weg gehen ans Kreuz? Muss ich dieses Kreuz auf diesen Hügel tragen, der Golgatha heißt? Und da stand alles auf Messers Schneide. Aber wir wissen, dass, wie sich Jesus entschieden hat. Im Hebräer 4, Vers 15 heißt es, er war genau wie wir auf die Probe gestellt. Und dann fährt der Hebräerbrief an dieser Stelle fort, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Jesus weiß, wie schwierig der Weg ist. Jesus weiß, dass das kein einfacher Weg ist, hinauf auf diesen Berg oder in dieses Ziel zu gelangen. Aber er reicht uns die Hand. Er reicht uns die Hand. Jesus weiß doch, was es heißt, aufgeben zu wollen. Jesus kennt diese Situation. Jesus hat in dieser Situation selbst gestanden, er hat gerungen. Ich möchte auch sagen, ja, wenn man in Gedanken mit diesem Gedanken spielt, aufzugeben, das ist noch keine Sünde. Jesus selbst hat mit dem Gedanken gespielt. Es gilt dann vielleicht in dieser Situation genau das zu tun, was Jesus eben auch getan hat. Damals im Garten Gethsemane. Gebet, Gesang, Gottes Wort sind in der Lage, schreckliche Gedanken, auch die Gedanken vom Aufgeben zu vertreiben. Und dann sagt Hebräer 12 ja auch, wir dürfen das Ziel vor Augen haben. Das Ziel vor Augen. Der Vers 2 fährt fort. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Jesus hatte das vor Augen, was Gott ihm schenken wollte. Israels Weg durch die Wüste wäre leicht gewesen, wenn sie sich wirklich vor Augen geführt hätten, was das für ein tolles Land ist, das Gott ihnen verheißen hat. Ein Land, von dem Gott sagte, ein Land, wo Milch und Honig fließt. In all den Nöten und Schwierigkeiten, in all dem, was uns vielleicht sagen will, gib auf, lass es sein. Da sollten wir das vor Augen haben, was Gott uns geben möchte. Ein neues Land, eine große Freude. Als die Kundschafter damals das neue Land auskundschaften und dann zurückkehrten, da gab es die einen, die sagten, wir sind nicht stark genug. Und sie haben recht in gewisser Weise. Alleine konnten sie es nicht vollbringen. Aber es gab zwei unter den 12 Kundschaftern, die haben anders entschieden. Die haben für sich entschieden und haben gesagt, ja, in diesem Land, da gibt es Widerstände, da gibt es riesenhafte Menschen, aber wir können das Land erobern. Wir sind stark genug. Nicht, weil wir selber so stark sind, sondern weil wir unseren Gott an unserer Seite haben. Sie hatten dieses Land vor Augen. Sie hatten Gott vor Augen. Ein letzter Gedanke. Jesu Leiden erkennen. Der Hebräerbrief fährt fort und sagt, denkt daran, welche Anfeindung er, also Jesus, von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erdulden musste. Ich glaube, manchmal hilft einem auch, Jesus wirklich so vor Augen zu haben, wie man ihn auf Bildern vor Augen hat. Wir stehen ja kurz vor der Passionszeit. Und ich möchte uns das ans Herz legen, es einfach auch einmal zu probieren, wie das ist, ob nicht auch ein Bild von Jesu durchbohrter Hand, von Jesu durchbohrten Händen viel stärker zu mir spricht als viele, viele Worte. Oder auch Jesu Tränen, die er über Jerusalem, über Israel vergoss, ob die mir nicht viel, viel mehr Trost geben als ein mitleidsvoller Blick. Oder kann es nicht auch sein, dass, wenn ich mir vor Augen führe, den Kreuzesweg, wie Jesus das Kreuz auf seiner Schulter hinausträgt, auf die Schädelstätte, auf Golgatha, dass das viel, viel mehr spricht zu mir als jeder noch so wohlgemeinte Ratschlag. Jesu Leiden erkennen. Es kann ein Weg sein, auf dem wir uns einlassen, auch für die kommenden Wochen.